Herzlich willkommen zur Sendung Katechismus um christliche Grundlagen unseres Glaubens anhand des Kompendiums, der eine Zusammenfassung des Katechismus der katholischen Kirche ist, geht es in dieser Sendung. Ich darf ganz herzlich begrüßen unseren Referenten, Herrn Pfarrer Richard Schitterer aus dem Kloster Heiligenbronn in Schramberg im Schwarzwald. Grüß Gott und willkommen.
Ja, grüß Gott, Sie und liebe Hörer. Gemeinde, die sich jetzt versammelt hat.
Wir schauen heute auf eines der ersten fünf Bücher im Alten Testament, auf Exodus 20, in dem es heißt: Ich bin der Herr, dein Gott. Mit unserem Referenten, Herrn Pfarrer Schitterer, werden wir dieses Kapitel näher betrachten. Schauen wir zuerst auf die Nummer 442 im Kompendium, in dem es heißt: Was beinhaltet die Aussage Gottes? Ich bin der Herr, dein Gott. Um dieses Thema geht es heute. Sie beinhaltet für den Gläubigen die drei göttlichen Tugenden, zu bewahren und zu entfalten und die Sünden zu meiden, die ihnen entgegenstehen. Der Glaube hält an Gott fest und weist alles zurück, was ihm widerspricht. Wie zum Beispiel den freiwilligen Glaubenszweifel, den Unglauben, die Häresie, die Apostasie und das Schisma. Die Hoffnung erwartet voll Vertrauen die beseligende Schau Gottes und seine Hilfe, und sie meidet Verzweiflung und Vermessenheit. Die Liebe liebt Gott über alles. Darum müssen Gleichgültigkeit, Undankbarkeit, Lauheit, Überdruss oder geistige Trägheit und der Hass gegen Gott, der dem Stolz entspringt, gemieden werden. Soweit aus dem Kompendium der Nummer 442. Herr Pfarrer Schitterer, wir freuen uns jetzt auf Ihre Ausführungen dazu. Bitte schön.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, versuchen wir es, gehen wir es an. Was ich Ihnen sage, ist ja jetzt nun mal ein Zugang zu diesem Text. Da gäbe es auch andere Möglichkeiten, das jetzt zu entfalten. Seien Sie mal zufrieden mit dem, was ich Ihnen gebe, und man kann das ja auch wieder weiterdenken und oder ergänzen. Im Großen Katechismus sind es die Nummern 2083 bis 2094 und 2133 bis 34. So tasten wir uns insgesamt in dieser Sendereihe in den Katechismus hinein, in dieses Handbuch der Unterweisung in den Grundfragen unseres Glaubens, wie es heißt. Den jetzigen hat in seiner großen Fassung Papst Johannes Paul II. 1992 approbiert, und er ist nun für uns heute die Darlegung unseres Glaubens im Blick auf die Lehre der Kirche. Anlass war damals das 20-jährige Jubiläum des Abschlusses des Zweiten Vatikanischen Konzils. Eine große Kommission unter Vorsitz des damaligen Präfekten der Glaubenskongregation, unseres ehemaligen Papstes, Benedikt XVI., damals Kardinal Ratzinger, arbeiteten 6 Jahre daran. Dann kam 2005 der Volkskatechismus dazu, und das ist nun unser Kompendium, mit dem wir uns befassen. Nun sind wir bei den 10 Geboten und deren Update für uns heute. Gebote und Katechismus. Ja, heute nicht mehr für alle von vornherein klar. Ein Buch mit mehr als nur 7 Siegeln. Da erzählte der frühere evangelische Landesbischof von Hannover, Horst Hirschler, einmal, er sei vom Sender RTL angerufen worden. Eine junge Frauenstimme war am Apparat und im Hintergrund Stimmengewirr. Ist da jemand von der Kirche? Ja, sagte er, ich bin Landesbischof Hirschler. Was? Fragt sie. Ich bin der Bischof. Toll, sagte sie. Mensch, rief sie wohl zu denen im Hintergrund, ich habe einen richtigen Bischof dran. Also, wir sind hier das Team für die Sendung Wie bitte? Und habe eine Frage. Sagen Sie, es gibt doch in der katholischen Kirche so Gebote. Kennen Sie die? Klar, sagte der Bischof, das sind die gleichen wie in der evangelischen Kirche. Ach, sagte sie, was steht denn da so drin? Sind das viele? Es sind die 10 Gebote, sagte er. Und da stehen vernünftige Sachen drin. Und er zählte einige Gebote auf. Toll, sagte sie, können Sie die uns mal durchfaxen? Aber gerne, so Bischof Hirschler. Geben Sie mir Ihre Faxnummer. Und so kamen die 10 Gebote endlich auch mal zu RTL. Ja, wir sind beim ersten Gebot. Dann sprach Gott alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Das ist die Ouvertüre. Das erste. Die Voraussetzung. Die 10 Gebote beginnen mit Gott. Ohne Gott, ohne ihn, ohne Gebieter, keine Gebote. Darum, ich bin der Herr, dein Gott. Das erste Gebot. Aber ist das denn ein Gebot oder ein Verbot? Nein, das ist weder Gebot noch Verbot. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Sklavenhaus geführt hat, ist eine Offenbarung, eine Zusage, ist Gottes Liebeserklärung. Der Satz hat es in sich. Ich bin der Herr, dein Gott. Das ist eine unglaubliche Aussage. Es geht nicht um halt so einen Gott, der in alle Raster passt. Auch nicht um eine eigene, so selbstgestrickte Gottesvorstellung. Es geht nicht um einen privaten Gott, der, wenn's passt oder sein muss, austauschbar ist. Nein, dieser Gott ist der eine, dessen Name nicht mal ausgesprochen werden durfte in Israel, Yahweh, und vor dem Mose seine Schuhe ausziehen musste. Aber wenn Gott sich selbst mit Ich bin dein Gott vorstellt, dann ist er doch mein Gott. Mein Gott ist dann ein unerhörter Ausdruck von unverdienter Güte Gottes, voll von Gnade. Ein Ausdruck, eine Aussage, die noch vor den Geboten steht. Gottes Liebe zu uns ist das Erste in den 10 Geboten. Das steht vorne dran, steht vor den Geboten, steht vor dem Gehorsam gegenüber den Geboten. Gottes Treue zu uns kommt doch vor unserer Treue zu ihm und vor unserem den Geboten gemäßem Verhalten. Und dass ich bin der Herr, dein Gott, hat kein zeitliches Verfallsdatum. Man kann es auch nicht in einer vergangenen Zeit festmachen, von der man sagt, das ist nicht mehr die unsrige. Diese Zusage ist auch an keine Bedingung geknüpft. Dem Timotheus schreibt Paulus im 2. Brief, glauben wir nicht, so bleibt er doch treu. Er, Gott, kann sich selbst nicht verleugnen. Ich bin dein Gott. Ich habe dich befreit. Ich will, dass niemand neben mir dein Gott ist. Gott redet von sich und von uns. Gott und ich und wir. Wir und ich und Gott. Wir gehören zusammen. Gott will nicht ohne uns sein. Wir sollen, dürfen, ja können gar nicht ohne ihn sein. Das ist so deutlich konkret, dass es fassbar, begreifbar, real wird und ist. Das ist aber etwas Besonderes Und das muss mit Liebe zu tun haben, dass Gott so zu uns spricht. Was muss ihn dazu bewogen haben, uns diese Offenbarung zu geben? Die Heilige Schrift bezeugt kein abstraktes, höheres Wesen. Die spricht nicht von einer Idee, einem Numinosum oder halt so irgendwie einer höheren Kraft, so etwas, das es wohl schon geben muss. Sprich nicht vom Gott der Philosophen. Wir hätten es mit Gott viel einfacher, müssten wir nur über eine erhabene Idee oder über einen wertvollen Gedanken nachdenken. Aber die Heilige Schrift berichtet nun mal und bezeugt es nun mal von dem Gott mit uns und dem Gott für uns. Immanuel ist ja auch einer seiner Namen. Gott mit uns. Es geht also um den Gott, der mich sieht und kennt und liebt. Sein Name ist Programm. Jahwe, ich bin für dich da. Und darum heißt dann Jehoshua, Jesus, Gott rettet. Der Jugendkatechismus, Jukat, ist ja nochmals so was wie ein Kompendium vom Kompendium. Und er versucht, unser Kompendium nochmals auf den einfachen Nenner zu bringen. Und dort steht es zu unserem Thema: Weil der Allmächtige sich uns als unser Gott und Herr gezeigt hat, dürfen wir nichts über ihn stellen, nichts wichtiger nehmen und keiner anderen Sache oder Person Vorrang vor ihm einräumen. Gott erkennen, ihm dienen, ihn anbeten, das hat absolute Priorität im Leben. Und damit verweist Jukat wieder auf den großen Katechismus oder unserem Kompendium. Also, Gott erwartet, dass wir ihm unseren ganzen Glauben schenken. Wir sollen unsere Hoffnung auf ihn richten und alle Kräfte der Liebe auf ihn hinlenken und in ihm bündeln. Das Gebot der Liebe zu ihm ist das Erste, das Wichtigste, der Schlüssel zu allen anderen. Darum steht es am Anfang. Nun überrascht es einen, wie schnell und konform so diese Texte aus dem Alten Testament sich im Neuen Testament wiederfinden. Es ist eben eine einzige Liebesgeschichte. Gott sieht, Gott hört, Gott weiß, Gott wird Mensch, Jesus geht ans Kreuz. Für dich, für uns, für mich. Welche Liebe, welche Leidenschaft, die beginnt mit dem: Ich bin der Herr, dein Gott. Sprechen wir über Gebote, geht es nicht zuerst um Werte, die unsere Gesellschaft braucht. Es geht nicht zuerst um Normen, die unser Leben regulieren. Es geht zuerst um Gott und seine Menschen. Nochmals um diese Liebesgeschichte, der ich mein Leben verdanke und in der mein Leben zu seiner Bestimmung findet. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich befreite. Nochmals, die 10 Gebote beginnen mit Gott selbst. Ohne Gebieter keine Gebote. Und der Gebieter stellt sich vor: Ich habe dich aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus geführt. Nun hat dieser Satz ja für das Volk Israel viele Erinnerungen. Er hat unsere Schreie gehört. Er hat sich von unserer Not anrühren lassen. Er hat um unseretwillen den Pharao gedemütigt. Er hat uns durch Mose herausgeführt aus diesem Arbeitslager Ägypten. Und er hat uns in der Wüste versorgt. Das ist nachprüfbare Geschichte für Israel. Das ist die Treue Gottes, die hier gegenwärtig wird. Nun, vielleicht denken Sie, woher weiß ich denn, dass Gott es auch mit mir gut meint und dass auch ich jetzt in diese Liebesgeschichte mit ihm eingebunden bin? Nun, deswegen lesen wir die Bibel. Dort werden uns die Augen geöffnet. Und dort gibt es dann tausend Beispiele dafür, dass Gott für uns, für mich, für dich da ist. Im Grunde steht das auf jeder Seite. Und am deutlichsten sehen wir es im Leben, Leiden, Sterben, Tod und in der Auferstehung Jesu. Denn das alles geschieht ja auch für mich. Das ist nicht nur so ein Rundum und für alle, sondern auch für mich. Für mich ist er Mensch geworden. Für mich ist er über das Land gezogen. Für mich hat er gelitten. Für mich ist er gestorben. Für mich ist er auferstanden. Und das darf jeder von sich sagen. Und darum, ich bin für dich da, auch im Dunkel, auch in der Verzweiflung. Ich bin mit dir bis an dein Ende und das Ende der Welt. Dann erst nach diesem ersten kommen die Gebote als Anleitung zur Bewältigung des Lebens und zur Erhaltung der Freiheit. Da steht dann, du sollst keine anderen Güter neben mir haben. Da werden schon Prioritäten geregelt. Sie sehen, das erste Gebot ist eigentlich noch offen, auch für andere Gottesvorstellungen, für andere Gottheiten. Das hört sich für uns ein bisschen eigenartig an. Du sollst keine anderen Götter haben. Aber es sagt klar und deutlich, dass für uns die Entscheidung gegeben ist. Und dass die Verehrung anderer Götter, Gottheiten, Bilder eine krasse Beleidigung Gottes ist. Gott duldet keine Konkurrenz. Er akzeptiert keine Dreiecksbeziehung. Nur er verdient Anbetung. Er ist allein der wahre, der wirkliche Gott. Nun ist die Reihenfolge der 10 Gebote nicht zufällig. Das erste steht an erster Stelle, weil es das Wichtigste ist. Denn der erste kommt auch zuerst. Und dann geht es mit Abstand weiter. Ist das tolerant? Nein, das ist intolerant. Das ist anmaßend. Hier spricht sich jetzt ja kein allgemeines Rechtsempfinden aus. Dieses Gebot ist nicht demokratisch legitimiert. Aber Gott lässt ja auch nicht über sich abstimmen. Er selbst beendet die Gottesfrage. Gott bin ich und sonst niemand. Basta. Denken Sie an Teresa von Avila mit ihrem Solo Dios. Basta. Gott selbst erklärt das Ende jeder Gottessuche. Wenn du nicht bei mir rauskommst, wenn ich nicht durch mein Wort zu dir reden kann, wirst du nie bei mir, bei Gott ankommen. Das ist das Ende jeder Gottessuche. Das ist intolerant, ja, aber ich erinnere daran, wie sehr Gott um seine Menschen doch wirbt. Und über Wahrheit kann man nicht abstimmen. Man kann sie nur erkennen, vielleicht langsam, vielleicht nach langer Zeit erst, oder sie sich zeigen lassen und dem vertrauen, der sie mir zeigt. Gottes Offenbarung hat einen Preis, den er von uns fordert. Keine anderen Götter. Jesus sagt dann später, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Er spricht dabei vom Mammon, vom Geld. Und wir sprechen ja auch gerne vom lieben Geld und wie sehr es uns am Herzen liegt. Aber entweder oder. Wer an Gott glaubt, muss das allein glauben. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, steht es dann im 5. Buch Mose, dem Deuteronomium, dem sogenannten zweiten Gesetz. Unser Gott, der Herr allein. Darin liegt allein unser Schutz vor Verführung. Und diesem allein gilt der Lobgesang der Engel und der Erlösten. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit, so Paulus an die Römer. Und als Jesus genau auch dieses allein dem Versucher entgegenhielt, verließ ihn Satan. Es hat nie an Verführern gefehlt, die Gott und Götzen zusammen im gleichen Tempel unterbringen wollten. Schon Aaron, der Priester, der erste Vertreter eines geschmeidigen Glaubens, war Meister der Addition. Er sprach vortrefflich die Sprache des Volkes, das Volk sei nun mal so. Die wollen das so, und das macht man dann eben heute so, sagte er zum Bruder Mose, als dieser ihm den Tanz ums goldene Kalb vorhielt und ihm die Gesetzestafeln vor die Füße warf. Und das goldene Kalb war schon eine prima Hilfe, die Religiosität des Volkes, ihren Glauben auszudrücken. Es ist auch nur ein Bild für Gott, den du auch meinst. Hauptsache, es gefällt. Wir meinen doch alle irgendwo das Gleiche und wir haben doch alle den gleichen Gott. Sie kennen diese Sätze. Wir sind Meister der Addition und sagen am liebsten sowohl als auch. Vermeiden klare Entscheidungen, teilen unser Leben systematisch in Bereiche auf. Gott gehört in den Bereich Religion und Sonntag und noch zu ein paar schönen Stunden des Lebens. Denn keine Frage, es gibt ihn schon, den Gott, sowas wie ein höheres Wesen. Aber in allen anderen Bereichen hat alles andere Vorrang. Der Ehrgeiz, die Sucht nach Anerkennung, Erfolg, Geld, Genuss. Wir sind geschickt im sowohl als auch. Sind Artisten in der Balance. Aber Gott will in einem ungeteilten Herzen wohnen. Darum in Sprüche, Kapitel 23, gib mir dein Herz und meine Wege mögen deinen Augen wohlgefallen. Das erste Gebot klärt also Prioritäten in unserem Leben. Gott begnügt sich nicht mit dem Beifahrersitz. Gott duldet keinen anderen Gott, er ist es allein. Er will alles dann für den Menschen tun und alles für ihn sein. Darum will er auch allein von dem Menschen angebetet werden. Gott will allein Gott sein, weil er allein Gott ist. Im Katechismus meiner Schulzeit stand, weil Gott unser höchster Schöpfer und Herr ist, ist es unsere Pflicht, ihn allein anzubeten, und ihn allein mit allen Kräften dienen. Gott ist Schöpfer und der Herr des Himmels und der Erde. Er ist unendlich erhaben über alles, was er geschaffen hat. Die Engel erbeben vor seiner Majestät. Umso mehr müssen wir uns in Ehrfurcht und Demut vor der unendlichen Größe Gottes beugen und ihn als den höchsten Herrn anerkennen. Wir dürfen nur Gott anbeten, weil er allein unser Schöpfer und höchster Herr ist. Wer ein Geschöpf zu seinem höchsten Herrn macht und anbetet, treibt Götzendienst oder Abgötterei. Durch Aberglauben sündigt, wer geschaffenen Dingen eine geheime Kraft zuschreibt, die Gott ihnen nicht verliehen hat. Zum Beispiel, wer aus den Sternen oder aus den Karten die Zukunft zu erforschen sucht, oder wer gewisse Sachen, Zahlen oder Tage für schicksalsbestimmend ansieht. Wir sollen Gott loben und ehren mit allem, was wir sind und was wir haben. Auch unser Leib und alle Dinge sind zur Ehre Gottes geschaffen. Darum sollen wir Gott auch äußerlich anbeten, durch Gebet und Gesang, durch Falten der Hände und Beugen der Knie, durch das Licht der Kerzen und den Klang der Musik, durch den Schmuck der Altäre und die Schönheit der Gewänder. Auch die Gemeinschaft stammt von Gott, Familie, Kirche, Staat. Darum müssen wir auch gemeinsam und öffentlich Gott ehren. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ja, so stand's im Katechismus meiner Schulzeit. Nun machen wir eine kleine Pause, denken Sie ein bisschen nach, atmen Sie durch und dann hören wir uns gleich wieder. Ja, machen wir weiter mit der Nummer 442. Es geht also darum, der Glaube hält an Gott fest, er weist alles zurück, was ihm widerspricht. Die Hoffnung erwartet voll Vertrauen die Schau Gottes und seine Hilfe, meidet Verzweiflung und Vermessenheit und die Liebe liebt Gott. Es geht nicht um eine Aufzählung oder Reihenfolge. Da ist erstens der Glaube, zweitens die Hoffnung, drittens die Liebe. Nein, das ist ein Wechselspiel. Die drei greifen ineinander und verweisen aufeinander. Der klassische Text zum Thema ist wohl das 13. Kapitel des 1. Korintherbriefs. Diesen Brief hat der Apostel Paulus so ums Jahr 55 von Ephesus aus nach Korinth geschrieben. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Das 13. Kapitel gehört über die Tatsache hinaus, dass es Heilige Schrift ist, wohl auch zur Weltliteratur. Dann am Ende im Vers 13, für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Paulus überließ bei Thema Glaube, Hoffnung, Liebe nichts im Zufall. In drei unterscheidbaren Abschnitten dieses Kapitels verwendet er je dreimal das griechische Wort Agape, das Wort für Liebe. So ist die Liebe das zentrale Thema. Am Ende des Kapitels erreicht es seinen Gipfelpunkt in der Ansage der Unvergänglichkeit dieser Liebe. Sie hört niemals auf. Prophetisches Reden, Zungenreden, Erkenntnis, all das viele ist nicht von Dauer. Denn, Begründung, Stückwerk ist Erkennen und Stückwerk alles prophetische Reden, die der Vollendung dann nicht standhalten. Also erkennen wir jetzt noch unvollkommen, einmal aber werden wir alles durch und durch erkennen. Und dann das Finale. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber am größten ist die Liebe. Die Liebe im Gegensatz zu Glaube und Hoffnung wird diesen Äon, wird diesen Raum und wird diese Zeit der irdischen Wirklichkeit überdauern. Darum ist sie größer als Glaube und Hoffnung. Dieser Text ist eine klassische Lesung bei Hochzeiten. Und hunderte Male kam sie bei mir schon zum Vortrag, weil die Brautpaare sich das einfach ausgewählt haben. Man kann natürlich auch darüber ganz schön predigen. Aber es geht um mehr in dieser Liebe samt Glauben und Hoffnung. Denn Agape ist das griechische Wort für Liebe, wohl, aber bezeichnet jetzt eine göttliche oder von Gott inspirierte, uneigennützige Liebe. Im Gegensatz dazu werden für menschliche Liebe die Wörter Eros und Philia gebraucht. Und es geht Paulus nicht um den quantitativen Unterschied zwischen Glaube und Hoffnung auf der einen und Liebe auf der anderen Seite. Er meint den qualitativen Unterschied. Die Liebe ist nicht einfach nur größer als Glaube und Hoffnung, nein, sie ist von anderer Qualität. Und vor allem wird sie nicht wie Glaube und Hoffnung mit dem Ende der irdischen Wirklichkeit hinfällig. Sie hat erst in der kommenden Herrlichkeit ihre volle Zeit. Das muss man sehen, denn sonst ist dieser Text befremdlich. Die Begriffswelt, in der Paulus lebte, ist nun mal nicht mehr die unsrige. Denn wenn Paulus sagt, die Liebe höre niemals auf, dann können wir dagegen halten, Paulus irrst. Denn wie schnell kommt die Liebe auch denen abhanden, die sie mal beschworen haben bei ihrer kirchlichen Trauung. Die Liebe stößt schnell an ihre Grenzen, wird von Egoismen und Herren des Lebens aufgelöst. Also meint Paulus mit Liebe eben nicht das, was wir so unter ihr verstehen. Er nennt eine andere Perspektive, denn er weiß auch, dass wir nicht unentwegt aus den Motiven der Liebe heraus denken, reden und handeln können. Und dass wir pausenlos diese Liebe auch durchbrechen, auch wenn wir um sie bemüht sind. Paulus spricht von jener Liebe, die Gott in unser Herz gesenkt hat und die, auch wenn sie im Leben kaum zur Geltung kommt, die bestimmte Maßgabe ewiger Herrlichkeit sein wird. Das heißt aber nicht, mit der Liebe haben es in diesem Leben nicht viel auf sich. Sie sei, weil sie eben niemals aufhört, erst für das Jenseits garantiert. Doch Paulus sagt ja nicht, die Liebe fängt erst in der Ewigkeit an. Er sagt nur, sie hört nie auf. Sie bestimmt, sie soll es zumindest bestimmen, auch jetzt schon unser Leben. Und soll bestimmen, wie wir in den menschlichen Vernetzungen miteinander umgehen und die brennenden sozialen Fragen der Welt bewältigen können. Die Liebe will jetzt schon die Grundkraft unseres Lebens sein. Nicht aus ethisch-menschlichen Erwägungen, sondern weil sie verankert ist in Glaube und Hoffnung. Und weil sie eben von daher wieder eben auch diesen direkten Zugang zu dem ersten der Gebote hat. Paulus benutzt Kurzformeln. Mit Glaube meint er die lebensmäßige und nicht nur glaubensmäßige Übernahme der Botschaft Jesu, meint die gelebte und nicht nur geglaubte Botschaft. Glaube ist unser Vertrauen in Gottes Gegenwart über die Kirche hinaus im ganzen Raum der Welt. Glaube ist das Feststehen in dieser Botschaft, dass eben Gott Gott ist. Und dass es zu seiner Geschichte und Schöpfung eine Liebesgeschichte gibt. Und dass er diese Welt mit sich versöhnt hat. Der Glaube an Gottes Gegenwart und die darauf gesetzte Hoffnung sind ein Nährboden für diese Liebe. So sieht es Paulus. Nun mag das für uns eben fromme Rede sein. Und Paulus hat das auch vielleicht geahnt. Darum formuliert er dazu Sätze, die über leichter verständliche Zugänge zu dieser Liebe hinführen. Sprich von der menschlichen Erkenntnis, spricht verständlich, nämlich, als Kinder waren wir eben Kinder, bewegten uns im kindlichen Horizont. Als Erwachsene denken und handeln wir als Erwachsene. Aber so einfach ist es nicht. In vielen Bereichen des Lebens und der Wirklichkeit machen wir uns ja immer nur ungefähre Vorstellungen. Ich zum Beispiel weiß nicht, wie mein iPad oder mein iPhone funktionieren. Und die Updates meines Computers machen ein paar Profis, die ich kenne, weil ich viel zu viel Unsinn machen würde. Für Paulus wird unsere Wahrnehmung in rätselhaften Umrissen zur Brücke, die zu einer wichtigeren Einsicht hinführt. unserem Begreifen, unserem Verstehen, unserer Glaubenssprache von der Botschaft Jesu, von Gott haftet erst recht eine bleibende Rätselhaftigkeit an. Wir machen uns es zu wenig bewusst und daraus kommen dann auch mögliche Glaubensprobleme und eine Abkehr von Glaube und Kirche. Wir machen uns es zu wenig bewusst, dass wir unsere Sprache, auch unsere Glaubenssprache, auch die Botschaft Jesu, die Welt des Glaubens, immer nur auf menschliche Weise zur Sprache bringen und in Worte fassen können. Mit unserer Sprache werden aber die offenbarten Wahrheiten eben nie eins zu eins gerecht. Bekennen wir zum Beispiel auf der Basis der Offenbarung Gott als Gott, haben wir Gott immer im Maß unseres menschlichen Gottesbildes vor Augen. Freilich kein Bild, das wir uns halt mal so aufgemalt haben, sondern schon eines, das sich der göttlichen Offenbarung verdankt, das aber nie der Begrenzung entgehen kann und immer auch in Gefahr ist, nicht dem zu entsprechen, was wirklich gemeint ist. Geht es um Gott, muss es uns immer klar sein, dass Gott auch dort, wo er sich dem Menschen geoffenbart hat, der Unfassbare ist, der Andere, der, der alle menschlichen Maßstäbe bricht. Dies müssen wir bedenken bei allen Glaubensaussagen, auch bei der Sprache der Bibel, die wohl inspiriert ist. Dann auch bei den Glaubensbekenntnissen, bei den Dogmen, die eben auch eine Sprache der Kirche und der Theologie ist, die ihre Geschichte, auch ihre sprachliche Geschichte hat. Vielleicht meinten wir früher mehr als heute von Gott viel zu wissen, haben getan, was wir nicht tun dürfen, uns nämlich ein Bild von ihm gemacht. Das heißt, ihn nach unseren Maßstäben gemacht. Aber wir sehen nur rätselhafte Umrisse. Damit wollte Paulus und die heutige Theologie Glaube, Hoffnung und Liebe nicht ad absurdum führen, sondern den Blick dafür öffnen, dass diese Glaube, Hoffnung und Liebe einen Bereich berühren, der sich als verlässliche Wirklichkeit Gottes uns nie ganz erschließen wird, solange wir auf Erden leben. Das aber dürfen wir nicht negativ sehen und dürfen es auch nicht missverstehen. Im Gegenteil, es geht um den Appell zur Aufmerksamkeit, Gott in den Zeichen der Zeit zu vernehmen, in denen er uns, eben dieser Gott, dieser einzige Gott, zu uns spricht, der uns herausfordert und unsere Vorstellungen von ihm auch in Frage stellt. Glaube, Hoffnung, Liebe. Wir halten sie in irdenen Gefäßen in Händen. Aber das ist eben das mögliche Maß, in welchem wir mit Gott und Gott mit uns zu tun bekommt. Eben auf dem Weg einer Liebe, die unser Leben in der Herrlichkeit Gottes einmal bleibend überstrahlt. Darum ist am größten die Liebe in ihrer Unvergänglichkeit. Sie hört nie auf. Und so beten wir. Gott, ich glaube, was du geoffenbart hast und durch deine Kirche uns zu glauben lehrst, weil du Gott bist. Vermehre, Gott, meinen Glauben. Gott, ich hoffe von dir Verzeihung meiner Sünden. Hoffe von dir deine Gnade und einmal die Seligkeit, weil du Gott dieses versprochen hast. Stärke, Gott, meine Hoffnung. Gott, ich liebe dich über alles, weil du Gott bist. Aus Liebe zu dir liebe ich meinen Nächsten wie mich selbst. Entzünde, Gott, meine Liebe. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und vielleicht denken Sie einfach manches, schreiben Sie manches weiter. Es ist ja ein Weg durch diesen Katechismus und vieles ergänzt sich noch durch anderes. Und so segne ich Sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Eine gute Zeit wünsche ich Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Leben Sie wohl. Adieu.
Wir danken Ihnen, Herr Pfarrer Schitterer, und vielen Dank für die Ausführungen zum Thema Ich bin der Herr, dein Gott. Ein Dankeschön an Sie alle, dass Sie mit dabei waren. Diese Sendung können Sie natürlich wie immer noch einmal nachhören. Am schnellsten geht es, wenn Sie auf unsere Homepage klicken, www.horre.org. Unter Podcast-Senderei Katechismus kann die Sendung heruntergeladen werden. Oder Sie bestellen einfach einen Mitschnitt bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 08328 921 120.